wir haben gehört, dass wir ein bisschen zu hoch noch, dass wir Heilige sind, wenn wir an Jesus glauben, dass wir Heilige genannt werden von Gott. Und heute geht's weiter in der Epheser-Reihe und meine erste Frage an euch ist, gibt es jemanden hier, der gerne Geschenke bekommt? Also, so wenig? Was ist mit euch los? Also ich bekomme sehr gern Geschenke. Mein Bruder betont es auch regelmäßig, dass er gerne Geschenke bekommt. Das scheint in der Familie zu liegen. Ich finde, Geschenke sind eine tolle Sache. Vor allem Geschenke, mit denen man überhaupt nicht rechnet. Und ich möchte heute Morgen ein bisschen mehr über Geschenke sprechen. Wir sind in der Epheserstelle in Epheser 1, 3 bis 6 und die lese ich zuerst mal vor. Kannst du auch gerne erstmal das Titelbild, damit wir das nochmal mit der richtigen Schrift jetzt auch diese Woche sehen. Letzte Woche war das so eine 0815, hat sich Anderle ganz viel Mühe gegeben. Wir sind in der Predigtreihe, wir sind Ephesus, empfangene Identität. Genau, heute geht's weiter, da kannst du nochmal klicken. Nochmal klicken. Und da haben wir unseren Text. Da steht nämlich, gelobt sei Gott der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. Und das Erste, was wir hier sehen können, ist, wir sind gesegnet. Vers 3 steht, gelobt sei Gott der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Und die erste Frage, die ich mir gestellt habe an diesem Punkt war, okay, gesegnet mit jedem geistlichen Segen in Christus, was ist überhaupt ein Segen? Und das Wort, das hier steht für Segen, bedeutet ein positiver Ausspruch über jemanden oder ein wohlwollender Ausspruch des Lobes oder der Ehrung. Und wir können noch weiter schauen, ein wohlwollender Ausspruch über jemanden mit der damit verbundenen Wohltat. Also das erste Mal ist ein Segen etwas Gutes, das du über jemandem aussprichst. Und hier sehen wir, Gott hat was Gutes über uns ausgesprochen und dieser Segen, der wird in Kraft treten. Das nächste, was mir aufgefallen ist in der Stelle, ist, dass hier steht, der uns gesegnet hat. Das ist schon passiert, das ist in der Vergangenheit passiert, das wird nicht erst noch kommen, dieser Segen, sondern wir haben schon Anteil an dem Segen, beziehungsweise er ist uns sicher, dieser Segen. Und wir sehen, dass es ein geistlicher Segen ist. Er hat uns gesegnet mit allem geistlichen Segen. Und das kann man, das Wort, das hier steht, das wird in der Bibel oft verwendet im Gegensatz zu was Fleischlichem oder Materiellem. Also wir haben einen Segen, der jetzt nicht in erster Linie sich zeigt in Autos, Häusern und anderen Dingen, Wohnungen, ganz präsentes Thema bei mir, die ich in Anspruch nehmen kann, wo ich sagen kann, das hat Gott mir zugesprochen, sondern in erster Linie ist es ein Segen, der geistlich ist. Und man kann vielleicht sogar sagen, ein Segen des Heiligen Geistes. Also auch das kann dieser geistliche Segen bedeuten. Gut, also wir sind gesegnet, Gott hat Gutes über uns ausgesprochen, das ist schon passiert und steht fest für uns und es ist geistlich, aber was heißt das jetzt überhaupt? Also mir ging es schon oft so, dass ich die Stelle gelesen habe und dachte, schön, gesegnet mit jedem geistlichen Segen, aber mehr weiß ich jetzt auch nicht. Und das Interessante ist, dass das Gute ist, dass Paulus weiterredet. Und er redet weiter und sagt, denn, und dieses Wort denn heißt so viel wie, jetzt kommt's, ich erkläre es euch, was dieser Segen ist. Er sagt, denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Weltgrund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. Und er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Und was wir die nächsten zwei Wochen machen werden, ist, wir werden uns drei Segnungen anschauen, die, von denen uns Paulus hier berichtet. Wir werden uns insgesamt drei anschauen, heute zwei, nämlich heute den vorausgegangenen Segen und den gegenwärtigen Segen, den wir schon erleben. Und nächste Woche wollen wir uns anschauen, den Segen, der uns noch bevorsteht, der zukünftige Segen. Und da ist ja schon was. Den ersten Segen, den wir uns anschauen wollen hier in dieser Stelle, ist der vorausgegangene Segen der Erwählung. Hier steht in dieser Stelle, dass Gott, der Vater, uns erwählt hat vor Grundlegung der Welt. Und ich habe so über Erwählung nachgedacht und dachte, woher kenne ich das, dass jemand gewählt oder erwählt wird? Und ich habe mich schmerzhaft an meine Schulzeit zurückerinnert. Vielleicht kann manch einer gleich mit mir mitleiden. So weit musst du noch gar nicht gehen, kannst nochmal zurückgehen mit der PowerPoint. Und zwar im Schulsport ist es ja oft so, wenn es einen Mannschaftssport gibt, dann gibt es zwei Gruppen. Die zwei Besten der Klasse, die werden getrennt und die dürfen sich jeweils ein Team zusammenstellen, indem sie einer nach dem anderen immer jemand in sein Team hineinwählt und sagt, ich hätte gern den Simon, dann hätte ich gern den Joachim und so weiter und so fort. Und dann hast du, das Gute daran ist, du hast zwei recht gut ausgeglichene Teams, weil die, die wählen, sich natürlich am Anfang immer die Besten nehmen. Und am Schluss wird dann halt, muss man halt dann auch die anderen nehmen. Also es ist dann ganz gut verteilt. Das Böse ist, wenn du ungefähr so unsportlich bist wie ich, vielleicht noch ein kleines Übergewichtsproblem hattest, dann warst du in der Regel die oder derjenige, der am Schluss noch auf der Bank saß und der vielleicht sogar ein leicht psychisches Trauma davon erlitten hat. Aber hier in dieser Situation sehen wir, dass jemand eine Wahl trifft. Das ist nämlich genau das, was dieses Wort, das wir in diesem Zusammenhang in der Bibel sehen, auch beschreibt. Das Wort, das hier steht für erwählt, wird benutzt, um zu beschreiben, dass jemand etwas oder jemanden aus einer Menge selektiert, auswählt. Du nimmst das eine und das andere lässt du zurück. Oder dass jemand sich für eine spezifische Sache entscheidet. Also es ist was sehr Aktives und derjenige, der eine Wahl trifft, der hat die Initiative in dem Ganzen. Und genau das haben wir ja auch gesehen im Schulsport. Diejenigen, die eine Wahl getroffen haben, die haben das mit einem bestimmten Grund gemacht. Die hatten eine Absicht, die haben nicht gedacht, naja gut, eine Mene Mu, sondern die haben gesagt, die Heike hätte ich gern, weil Heike, die kann so gut springen. Gott hat auch eine Wahl getroffen. Er hat auch was ausgesucht. Er hat auch sich für eine spezielle Sache entschieden. Genau das ist das Wort, das hier steht. Aber Gottes Beweggründe für seine Wahl sind eine andere als von Simon und Larissa im Schulsport. Gottes Beweggründe liegen nicht in der Person oder in dem Gegenstand des Erwählten, sondern in ihm selbst. Hier steht in dieser Bibelstelle, dass Gott uns erwählt hat vor Grundlegung der Welt, aber seine Entscheidung für dich, wenn du Jesus Christus kennst, liegt nicht in deiner Performance. Seine Entscheidung für dich liegt nicht in deiner Leistung. Seine Entscheidung für dich liegt nicht darin, dass du so ein guter Mensch bist und er sich gedacht hat, okay, die nehmen wir, den nehmen wir, das ist echt toll, mit denen kann ich was anfangen. Seine Entscheidung liegt auch nicht darin, dass er wusste, naja, die wird sich ja irgendwann für mich entscheiden. Das ist nicht die Grundlage seiner Entscheidung. Die Initiative, sich für dich zu entscheiden, liegt allein in Gott und in seinen Willen. Er wollte es. Er hat sich aus Liebe für dich entschieden. Und die Grundlage dieser Entscheidung liegt in ihm selbst und nicht in mir und nicht in dir. Also Gott hat die Initiative in seiner Wahl. Gott ist der Geber und wir sind die Empfänger von seinen Segnungen. Ich habe mir den Spaß gemacht und in der Stelle, jetzt darfst du klicken, mal jede, also in unserer Bibelstelle, jede Textpassage anzuklicken, wo jemand die Initiative ergreift. Das sah dann so aus in Pink. Dann als nächstes habe ich mir die Mühe gemacht und jede Stelle so markiert, wo Gott die Initiative ergreift. Darfst du klicken. Ihr seht, es verändert sich nichts. Und dann habe ich mir die Mühe gemacht und jede Stelle angestrichen, wo der Mensch oder irgendjemand anderes die Initiative ergreift. Darfst du nochmal klicken? Passiert das, da haben wir nämlich keine Markierung mehr. Also in dieser Stelle, die wir jetzt gerade behandeln heute, sehen wir, dass die Initiative von Gott ausgeht. Er ist derjenige, der segnet und er ist derjenige, der gibt. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und das ist dir vielleicht neu, dass die Bibel das sagt oder du kommst vielleicht auch nicht richtig mit klar. Und ich bin in diesem Zusammenhang begegne ich oft zwei Meinungen. Und es ist erstens die Meinung, okay, Gott gibt jedem die Möglichkeit, sich aus freien Stücken für ihn zu entscheiden. Und die, die es tun, denen ist er gnädig. Dem begegne ich sehr oft. Und eine zweite Meinung, die damit gekoppelt ist, ist in der Regel, wäre es wahr, dass Gott erwählt, dann wäre das absolut unfair, weil die, die er nicht erwählt hat, ja gar keine Chance hatten, sich für ihn zu entscheiden. Das ist eine Kombination an Meinungen, die mir sehr häufig begegnen. Und die Sache ist aber die, dass aus biblischer Sicht kann ich beides, natürlich ist es ist ein schwieriges Thema und es ist nicht einfach zu lösen, aber wenn ich mir das Ganze aus biblischer Sicht aussehe, komme ich zu folgender Überzeugung. Wäre Gott dir und mir gegenüber nicht gnädig gewesen und hätte sich nicht freiwillig für dich und für mich entschieden, dann hätten du und ich, wir hätten niemals eine Wahl für ihn getroffen. Weil in der Bibel steht, wir sind Sünder und wir sind tot in unseren Sünden. Und Tote treffen in der Regel nur sehr schwer Entscheidungen. Sprich, hätte Gott sich nicht für dich entschieden, hätte Gott nicht gesagt, ich nehme dich, ich will dich, dann hättest du gar nicht die Möglichkeit gehabt, dich für ihn zu entscheiden, denn du warst tot. Ich habe das Ganze versucht, in ein Beispiel zu packen, das mir mal geholfen hat. Ich habe es leicht abgeändert. Stell dir vor, du hast eine Menge von sterbenskranken Menschen. Sie sind alle wirklich todkrank, unheilbar und die stehen vor einem Krankenhaus. Und der Chefarzt von diesem Krankenhaus, der ist dafür bekannt, dass er eine 100-prozentige Heilungsquote hat, in jedem Fall. Der macht alle gesund, absolut, ohne irgendeine Ausnahme. Und in diesem Krankenhaus gibt es ganz viele verschiedene Aufenthaltsräume. In dem einen steht ein Whirlpool mit Bedienung, die dir seitlich Cocktails bringt. In dem anderen hast du eine große Kinoleinwand, da kann man dann ab und an vielleicht auch PlayStation drauf spielen. Filme, die du gerne sehen möchtest. Du hast vielleicht ein Zimmer, wo Paintball angeboten wird. Da kannst du mit all deinen Kumpels, die auch in diesem Krankenhaus sind, Spaß haben. Und was du dir vorstellen kannst, also ein Krankenhaus, wie man es sich traumhafter, also man wünscht sich schon fast krank zu sein, um da reinzukommen. Du hast eine Kantine, die beliefert wird von Dajani, das ist eines der teuersten Lokale in Mannheim, glaube ich. Wenn du lieber Burger King magst, dann stell dir Burger King vor. Also in diesem Krankenhaus gibt es alle Annehmlichkeiten, abends Cocktails, es ist einfach traumhaft. Und du hast eben dieses Krankenhaus, wo alle Annehmlichkeiten, die du dir vorstellen kannst, drin geboten werden. An allererster Stelle der Arzt, der absolut fürsorglich ist und dich gesund machen wird. Jetzt hast du vor diesem Krankenhaus eine Masse kranker Menschen, die nicht, wie du denkst, vielleicht alle rein wollen und der Chefarzt selektiert, okay, du und du und du darfst rein. Nein, du hast eine Masse an kranken, sterbenskranken Menschen, die alle sagen, wir wollen dich nicht. Bleib weg mit deinem Dajani-Essen. Wir wollen lieber aus dem Müll wühlen. Wir brauchen dich nicht. Wir brauchen deine Heilung nicht. Wir brauchen deine Gesundheit nicht. Das ist die Situation, in der wir uns befinden. Wir haben einen Gott, der den Himmel hat. Und wir haben Menschen, die alle abgefallen sind von ihm. Und da ist keiner, der zu ihm hin möchte. Da ist keiner, der von sich aus lebendig wäre, der eine Entscheidung für ihn trifft, sondern alle sind in Rebellion. Und jetzt hast du diesen Chefarzt, der rausgeht aus seinem Krankenhaus, der kommt und Einzelne beiseite nimmt und sagt, komm mit rein, ich weiß, du bist krank, ich nehme dich mit rein. Und er zeigt ihnen die Räume und er nimmt sie in seine Behandlung und er tut ihnen Gutes. Das hat mir sehr geholfen, das besser annehmen zu können, das besser sehen zu können, die Erwählung. Ich weiß, dass bei der Aussage, Gott erwählt Menschen, viele Fragen offen bleiben und dass wir nicht alles erklären können. Und es ist nicht einfach. Wäre es so, dann hätten sich nicht Theologen in den letzten Hunderten von Jahren wirklich, sie hätten sich einigen können. Aber die Tatsache, dass es so ist, dass es schwierig ist, heißt nicht, dass wir es als keine biblische Wahrheit anerkennen können. John Stott schreibt zu diesem Thema die Botschaft des Epheserbriefes, ist ein gutes Buch, wer das lesen möchte. Die Lehre von der Erwählung findet fast jeder schwierig. Habe nicht ich Gott gewählt? Mag jemand ungehalten fragen. Ja, das hast du, und zwar aus freien Stücken. Müssen wir darauf antworten, aber nur deshalb, weil Gott dich in der Ewigkeit zuerst auserwählt hatte. Ein anderer fragt, habe nicht ich mich für Jesus entschieden? Worauf wir erwidern müssen. Ja, das hast du, und das aus freien Stücken, aber nur, weil sich Gott in der Ewigkeit zuerst für dich entschieden hat. Und Johannes Calvin sagt, obwohl wir uns weder durch Argumente noch durch Verstand vorstellen können, wie Gott uns vor der Erschaffung der Welt auserwählt hat, so können wir es doch wissen, indem er es uns kundtut. Also ja, wir verstehen es nicht bis ins Detail und es bleiben Fragen offen. Dennoch sehen wir es heute speziell in dieser Schriftstelle und in vielen anderen, dass es eine biblische Wahrheit ist. Und wir sollten anfangen, diese Wahrheit zu umarmen, zu lieben. Denn Gott hat uns hier nichts Schlechtes gegeben, sondern er hat uns was Gutes ergeben. Deine Erwählung ist ein Segen und ein Geschenk von Gott. Darfst weiterklicken? Du bist gewollt von Gott. Er hat dich erwählt vor Grundlegung der Welt. Er hat es nicht getan, weil du so toll bist, sondern aus Liebe. Du bist angenommen und gewollt, du bist nicht zurückgewiesen. Deine Sünde ist niemals stärker, als Gottes Gnade ist. Wenn Gott vor Grundlegung der Welt entschieden hat, dass du sein bist, da wusste er auch, dass du einen Haufen Mist bauen wirst. Da wusste er, dass ich einen Haufen Mist bauen werde. Und deine Sünde wird niemals größer sein, als die Entscheidung, die Gott für dich getroffen hat. Das heißt, du wirst nicht verloren gehen. Du wirst nicht verloren gehen. Du brauchst keine Angst haben, dass du die Ewigkeit nicht im Himmel erleben wirst, weil Gott Ja zu dir gesagt hat. In Römer 8, 1 und 2 lesen wir, müssen wir denn nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein, für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Und weiter unten, und alle, die er dazu erwählt hat, die hat er auch berufen. Und die er berufen hat, die hat er auch für gerecht erklärt. Und die er für gerecht erklärt hat, denen hat er auch Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Deine Rettung ist dir sicher. Für mich war das ein sehr großes Thema. Ich hatte jahrelang Angst davor, ich könnte vielleicht, mache ich heute hier die Augen zu, nicht bei Jesus sein. Ich hatte Angst davor, dass ich in meiner Entscheidung irgendwas nicht richtig gemacht habe, dass ich nicht von ganzem Herzen war. Das hat mich dazu gebracht, dass ich fast wöchentlich wieder neu Jesus gesagt habe, ich will wirklich, ich will dich, ich liebe dich. Und dann kam irgendwas, ich dachte, ich bin mir doch nicht sicher, ob die Entscheidung wirklich so umfangreich war, wie sie sein müsste, damit ich wirklich in den Himmel komme. Und ich ging durch einen Prozess durch, wo viel in mir zerbrechen musste. Und am Ende dieses Prozesses war mir klar, Gott, nicht meine Entscheidung, die ich hier heute für dich treffe, ist die Grundlage und die Sicherung meiner Errettung, sondern die Entscheidung, die du getroffen hast, bevor ich irgendeine Entscheidung treffen konnte, die ist Grundlage für meine Errettung. Und das ist meine Sicherheit. Ich muss keine Angst mehr haben, dass ich irgendeinen Mist baue, der mich dann wieder aus der Gnade herausholen könnte, sondern ich weiß ganz sicher, Gott hat eine Entscheidung für mich getroffen. Mich kann nichts mehr nichts mehr trennen von ihm. Nicht meine Entscheidung für ihn ist meine Errettung, sondern seine Entscheidung für mich ist meine Errettung. Und es kommen manchmal Momente, da denke ich mir, ist es wirklich so, ist es wirklich so? Aber Gott hat es so tief in mich hineingelegt, dass ich weiß, ja, er hat eine Entscheidung für mich getroffen, ich kenne ihn. Deshalb brauche ich mir über dieses Thema keine Sorgen mehr machen. Und das bringt einen inneren Frieden und das bringt eine Freude und das bringt eine Dankbarkeit. Dann hörst du auf, dich anzustrengen, damit alles klappt und gut wird, damit du gut genug bist, in den Himmel zu kommen. Wenn du das weißt, dass Gott eine Entscheidung für dich getroffen hat, dass er dir dieses Geschenk gemacht hat, dann kannst du ruhig sein und diesen Frieden erleben, der in ihm drin ist, und aus dieser Dankbarkeit und Freude heraus handeln. Amen. Die zweite Segnung, die wir in diesem Abschnitt sehen, ist, darfst gerne klicken, der Segen der Adoption. Ich kann mal kurz zurückgehen zu meiner Bibelstelle. Ah nee, ich habe sie hier. In Vers 5 steht nämlich, er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Und dieses Wort, das hier für Kinder steht, dass wir seine Kinder sein dürfen, heißt so viel wie, es ist die Adoption eines Kindes oder die Annahme als Sohn, auch als Tochter oder Sohnschaft. Als Sohnschaft wird es auch oft definiert in den Übersetzungen. Sprich, wir sind adoptiert von unserem Vater. Und mir ist ganz wichtig heute Morgen, dass wir das nicht, diese Adoption nicht sehen als ich bin ein Kind zweiter Klasse, da gibt es die leiblichen Kinder und ich bin halt ein Adoptivkind, so ein Stiefkind, ein Kind zweiter Klasse. Das ist hier nicht gemeint, sondern Adoptivkind bedeutet, es gab eine Zeit, da warst du nicht das Kind des Vaters, da warst du nicht Teil der Familie und jetzt bist du in diese Familie hineingebracht worden. Und diese Adoption, die bestätigt auch eben, dass wir vom Vater ausgesucht wurden. Eltern, die ein Kind adoptieren, gehen wohin? Na, bin ich so vertraut mit den Adoptionswegen in Deutschland. Aber sie treffen eine Entscheidung für ein bestimmtes Kind und das wird dann Teil der Familie. Das Schöne ist auch, dass wir sehen, in der Zeit, in der Paulus das geschrieben hat, war ein Adoptivkind, hatte auch die gleiche Stellung wie ein leibliches Kind. Also wenn Paulus hier sagt, wir wurden zu Kindern, dann heißt es, wir waren mal keine Kinder und jetzt wurden wir Kinder. Wir wurden ausgesucht vom Vater und sind jetzt Teil der Familie. Die Elberfelder Studienbibel, die übersetzt dieses Wort so, sie sagt, es drückt das innige familiäre Liebesverhältnis zu Gott aus, in das die Glaubenden durch Jesus Christus, den Sohn Gottes, aufgenommen werden und dass sie zu der vertrauensvollen Anrede aber berechtigt, das heißt Papa. Also wir sind in die Familie mit aufgenommen worden. Das ist ein Segen, dass wir zu Gott, Vater, Papa sagen dürfen. Dass du adoptiert wurdest in Gottes Familie, ist ein Segen und ist ein Geschenk. Kannst klicken? Du brauchst keine Angst mehr vor Gott zu haben. Viele von uns leben mit einer Angst, also gerade Menschen, die Gott nicht kennen, mit einer Angst, meint das gut mit mir, ich muss mich richtig verhalten, mal schauen, ob es reicht, aber du kannst gerne klicken, das ist nicht Gott. Hier sehen wir den netten Kerl, der da läuft mit dem Klavier über dem Kopf und Gott muss nur noch auf eine Taste drücken, dann ist es aus. So ist Gott nicht. Wir müssen keine Angst vor Gott haben. Gott ist für dich, er hat dich erwählt vor Grundlegung der Welt. Wieso sollte er sich's anders überlegen? Es macht keinen Sinn, er ist für dich, er wollte dich dabei haben. Du musstest dir nicht erkämpfen, Teil der Familie zu sein. Du musst dich nicht besonders gut benehmen, damit du Teil der Familie bist, sondern du bist dabei, er ist für dich. Er ist nicht wütend oder überrascht über deine Sünde. Er kennt deine Sünde, er weiß, auf was er sich eingelassen hat, als er Ja zu dir gesagt hat. Du brauchst keine Angst vor Gott haben. Wir sündigen tagtäglich mehrfach und wir dürfen zu ihm kommen. Er ist der Urheber unserer Heiligung. Er ist derjenige, der sich gedacht hat, hey, mit der gehe ich in den Prozess. Das war's nicht du und ich. Deshalb ist es auch gar kein Problem, wenn wir scheitern, weil er sagt, komm, ich bring dich weiter. Er sagt nicht, jetzt habe ich es anders überlegt, jetzt hast du so viele Fehler gemacht, da machen wir nicht weiter, sondern er hatte die Idee, dass du ihm ähnlicher werden sollst. Und diesen Plan setzt er fort. Vielleicht hast du nie einen Vater gehabt, der für dich da war, der sich um dich gekümmert hat. Vielleicht hast du dir einen Vater gewünscht, der dich mehr unterstützt, einen Vater, der dich in den Arm nimmt. Oder du hast dir gewünscht, dass du überhaupt einen Vater hast, der da ist. Und in Gott hast du einen Vater, der Ja zu dir sagt und der all deine Bedürfnisse kennt und dir begegnet. Du darfst klicken. Wir haben freien Zutritt zu dem Vater. So wie wir heute im Lobpreis schon gesungen haben, wir können kommen, wir sind Teil der Familie. Wir müssen nicht erst nochmal einen Aufnahmetest machen oder irgendein Gebet sprechen, damit wir dann auch vor ihn treten können, sondern wir können jederzeit zu ihm kommen. Wir haben freien Zutritt, egal ob wir das fühlen oder nicht. Unsere Gefühle sind nicht die Grundlage dafür, ob wir kommen dürfen oder nicht, sondern wir haben jederzeit Zutritt zum Vater. In Epheser 3,12 steht, und weil wir uns auf ihn verlassen, haben wir den freien Zugang zu Gott. Und das dürfen wir in Anspruch nehmen, weil wir seine Kinder sind. Und du genießt die Rechte und die Pflichten eines Kindes. Wer in der Familie drin ist, da gibt es Privilegien und da gibt es auch Pflichten, die man hat. Du gewinnst in Gottes Familie die Kindschaft. Du wirst Sohn, du wirst Tochter. Und du verlierst in Gottes Familie deine Makel. Du darfst heiliger werden. Wenn du in Gottes Familie kommst, dann bedeutet das, dass du den Prozess der Heiligung angetreten hast. Du wirst hier anfangen, Gott ähnlicher zu werden und in der Zukunft wirst du frei von diesen Makeln sein. Und wenn wir das verstanden haben, dass wir aus Liebe in diese Familie aufgenommen wurden, dann werden wir anfangen, das mit Freude leben zu wollen. Wir wollen den Charakter der Familie nach außen spiegeln. Wir sehen, wir haben so einen guten Vater, der verhält sich so und so und so. Und genau, ich will ihm nachahmen, wie ein Kind seinem Vater nachahmt. Dann werden wir anfangen, aus Freude und Dankbarkeit das Leben zu leben, das Gott gefällt. Wir wollen den Charakter der Familie nach außen strahlen. Und deshalb sind wir beschenkt. Wir müssen keine Angst vor Gott zu haben als seine Kinder. Wir haben freien Zutritt und wir genießen die Rechte und die Pflichten dieser Familie. Und wir sollten demütig und dankbar sein, in dieser Familie drin zu sein. Demütig, weil wir haben es nicht verdient, aufgenommen zu werden. Und dankbar, ja, weil wir so viel geschenkt bekommen haben. Kannst klicken. Ich habe heute nämlich nur eine 2-Punkte-Predigt und keine 3-Punkte-Predigt. Das ist der letzte Teil. Wie bekommen wir dieses Geschenk? Wie bekommen wir Anteil an diesen geistlichen Segnungen? Wer bekommt diese geistlichen Segnungen? Und da habe ich mir auch nochmal den Spaß gemacht, mit einer anderen Farbe zu markieren. Entschuldigung. Nämlich, überall, wo wir eine Initiative von Gott sehen, sehen wir auch, dass alles durch, in und in Christus geschehen ist. Jesus ist derjenige, der der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Wir werden Kinder Gottes, indem wir das annehmen, was Jesus Christus für uns am Kreuz getan hat. Er hat unsere Schuld getragen. Er selbst war ohne Schuld, hat unsere Schuld getragen, ist den Tod gestorben, denn wir hätten sterben müssen für die Fehler und für die Schuld, die auf uns waren. Und wenn wir im Glauben uns an dieser Wahrheit festhalten, dann werden wir Gottes Kinder und dann geschieht es, dass der Heilige Geist in uns hineinkommt und wir diese Kindschaft erhalten. Das ist ein Werk, das Gott tut in uns durch Glauben. Also wir brauchen Jesus Christus und ohne ihn geht es nicht, dass all dieser geistliche Segen uns zuteil wird. Nur durch ihn erfahren und empfangen wir das. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du hast noch nie eine Entscheidung für Jesus getroffen. Du hast noch nie gesagt, ich möchte dir vertrauen, ich möchte auf das vertrauen, was du am Kreuz getan hast. Du hast heute Morgen die Möglichkeit, das zu tun. Wir werden im Anschluss an die Predigt noch gemeinsam ein Lied singen. Du kannst, es gehen am besten ein paar Hausgruppenleiter an den Rand, du kannst zu einem der Leute gehen und wenn du möchtest, gemeinsam mit denen beten und Jesus sagen, dass du ihm dein Leben anvertrauen möchtest. Aber vielleicht bist du auch heute Morgen hier und sagst, woher weiß ich denn, dass ich auserwählt bin? Woher weiß ich denn, dass Gott diese Entscheidung für mich getroffen hat? Vielleicht bin ich einfach nur hier und ich habe mich hier halt reingemogelt. Das Gefühl hatte ich in der Vergangenheit oft, dass ich mich reingeschlichen habe, dass Gott eigentlich ja gar nicht so richtig wollte, dass ich hier bin, sondern ich habe irgendwie halt das erfahren, dass es Gott gibt und dass es Jesus gibt und dann habe ich eine Entscheidung für ihn getroffen, aber ob er das auch so richtig findet, weiß ich nicht. Also wenn du hier heute Morgen sitzt und dir denkst, was ist, wenn ich jetzt nicht erwählt bin, dann möchte ich dir sagen, du bist nicht ohne Grund hier. Es ist kein Zufall, dass du hier heute Morgen sitzt und dass du von Gottes Gnade und seiner Barmherzigkeit hörst. Er wollte, dass du hier heute Morgen sitzt. Und das Wollen, du willst ja zu seiner Familie gehören, das Wollen, das er dir gibt und diese Sehnsucht, die hat er in dich hineingelegt. Wenn du heute Morgen hier bist und denkst dir, ja, ich will mit ganzem Herzen, dann mach dir keine Gedanken darüber, ob du wirklich erwählt bist oder nicht, sondern dann lass diesen Gedanken beiseite, freu dich, dass du es bist, weil wenn du es nicht wärst, hättest du diesen Wunsch nicht in dir. Möchte ich ermutigen, heute vor Gott zu kommen und ihm Danke zu sagen für deine Erwählung, dass er Ja zu dir gesagt hat und ihm Danke zu sagen, dass er dich in seine Familie aufgenommen hat mit all dem Segen, der darin liegt. Momo, du kannst gern hochkommen. Wir werden ein Lied noch singen, viele von euch kennen es wahrscheinlich von der Uli, Liebe in Person. Du kannst es, kannst entweder für dich am Platz bleiben, beten, mit Gott reden. Du kannst zu jemandem von den Hausgruppenleitern, die jetzt auch ganz gerne da an die Seite gehen dürfen. Sind welche da? Ja. Dir einen schnappen, mit denen reden. Oder du bleibst einfach am Platz, singst mit oder betest für dich allein. Gott, ich danke dir, dass du für uns bist und nicht gegen uns. Ich danke dir, dass du Ja gesagt hast zu uns. Und dass du uns mit hineingenommen hast und in deinen Segen hineingenommen hast, den wir nicht gewollt hätten, wenn du ihn uns nicht gezeigt hättest, Gott. Ich danke dir, dass du gnädig und barmherzig bist. Ich danke dir, dass du für uns bist. Ich danke dir für deine Liebe. Ich bitte dich, bring du uns zum Staunen über dich selbst.
Du hast mich vor Gründung der Welt erwählt, hast mich aus freiem Antrieb geliebt. Du bist mir mit Gnade begegnet, hast mich ohne mein Zutun erlöst und ich staune über diese Liebe. Ich staune über dieses Herz. Vertraue dieser deiner Liebe, vertraue diesem deinem Gnade begegnet, hast mich ohne mein Zutun erlöst und ich staune über diese Liebe. Ich staune über dieses Herz. Ich vertraue dieser deiner Liebe. Vertraue diesem deinem Herz. Ich biete an das Lamm auf dem Thron. Ich biete an das Lamm.
Kinder Gottes zu sein, dass du deinen Heiligen Geist als Unterpfand gegeben hast, Herr, als Unterpfand, dass wir einfach wissen können, dass alles, was du versprochen hast, Herr, alles, was du verheißen hast, dass du es ganz sicher ausführen wirst.
dafür, wie du bist, dafür, wer du bist und dafür, was du tust, Gott. Und ich bitte dich, bring du uns diese Woche ins Staunen über dich, über deine Liebe. Bring du uns ins Staunen über dich. Wir wollen dir vertrauen in allem, Gott. Wir danken dir, dass du uns bewahrst und bei dir hältst und dass du uns beschenkst mit allem, wie du bist, wer du bist und was du tust, Gott. Ich bitte dich um deinen Segen für die Woche an jedem Ort, wo wir sind, Gott. Auf der Arbeit, im Studium, im Urlaub. Ich danke dir, dass du da bist, dass du immer da bist und dass du nah bist und dass wir unter deinem Segen leben. Ich danke dir, dass wir deinen Segen erfahren dürfen, Gott. Und ich bitte dich, erklär du uns es diese Woche tiefer und tiefer, was es heißt, dass du Ja zu uns gesagt hast und was es heißt, dass wir deine Kinder sind. Ich danke dir, dass wir einen liebenden Vater in dir haben. Du bist gut, Gott. Amen.